SRF 2 Kultur.
Barrow an der Nordküste Alaskas.
Wir warten am Eisrand auf den Wal.
Once a whale puts out his nose, he's got to make it all the way through.
Sobald er unter dem Eis hervortaucht, werfen wir das Boot auf seinen Rücken. Der Mann im Bug wirft die Harpune und wir ziehen das Boot schnell an einem Tau zurück. Sonst wird der Harpunenwerfer von der Flosse des Wals getroffen.
Und dann werden wir Frauen aktiv. Wir zerlegen den Wal, kochen ihn und geben der ganzen Gemeinschaft zu essen.
Vor 30 Jahren gab es hier keine WCs, nur einen Eimer in der Ecke jeder Hütte. So lebte meine Mutter. Heute haben alle fließend Wasser und Strom. Es gibt Schulen, Spitäler. Möglich wurde dies durch Steuern, Steuern auf die Ölförderanlagen in der Gegend.
Die Ölkonzerne können uns nicht beweisen, dass sie eine Ölpest auf dem packeisbedeckten Meer beseitigen könnten. Technologie reicht dafür nicht. Sie ist zu schwach gegen Mutter Natur.
Es ist schwer, Nein zu sagen, wenn ein Altersheim renoviert werden muss. Wenn man anfangen muss, Nein zu sagen, sieht, wie die Lebensqualität schwindet, kommt man als Leader der Gemeinschaft zum schmerzlichen Schluss. Wir Inupiat, die wir so stolz sind auf unsere Nähe zum Meer und seinen Tieren, wir sind angewiesen auf die Ausbeutung des Öls. Irgendwann fühlt man sich nicht mehr schuldig. Es ist einfach eine Tatsache.
Die Inupiat, das Öl und die Wale. Ein arktisches Dilemma. Eine Sendung von Thomas Häusler.
Im Juli 1848 wagt sich Kapitän Thomas Royce in die unbekannte Tschuktschensee vor, nördlich von Alaska. Der Yankee Whaler aus New York ist auf der Suche nach Öl. Öl gekocht aus Walfett, das die Lampen New Yorks und Chicagos erleuchtet. Begehrt sind auch die elastischen Barten aus dem Walmaul. Sie landen als Stützstäbe in Frauenkorsetten. Doch die bekannten Ozeane haben die Walfänger bereits leer gejagt. Dichter Nebel umhüllt den Dreimaster Superior. Die Mannschaft ist nahe an einer Meuterei. Erst tags darauf herrscht wieder freie Sicht und die Walfänger trauen ihren Augen nicht. Ihr Schiff ist umgeben von mächtigen schwarzen Walen. Kapitän Royce hat einen Schatz entdeckt. Den pazifischen Grönlandwal. Ein Jahr später kreuzen bereits 50 Fangschiffe in der Tschuktschensee. Die Wale haben keine Chance. Um 1900, nur ein halbes Jahrhundert später, steht die Population vor dem Kollaps.
Yeah, it was close. The estimates were 15 to 20,000 animals prior to commercial whaling. Then they got knocked down to probably around 1,000 animals.
Ursprünglich gab es 15 bis 20.000 Grönlandwale vor Alaska, um 1910 noch etwa 1.000. Zum Glück brach da der Markt für Walbarten ein, weil ein billigeres Ersatzmaterial entwickelt wurde. Bereits seit 1870 ersetzte Erdöl das Walöl. Ironischerweise hat die Ölindustrie vielen Walen das Leben gerettet.
Craig George, Walbiologe in Barrow. Er berichtigt die irrige Annahme, Kapitän Royce, er habe diese Tierart entdeckt. Die Einwohner der Gegend, die Inupiat, stellten den Walen seit Jahrhunderten in Ruderbooten nach. Es war ihre wichtigste Beute, von den Yankee Whalers in wenigen Jahrzehnten so gut wie ausgerottet.
What we've done for years, we go out in spring, we go out work with the whalers and we cut trails out.
Craig George erforscht die Grönlandwale im Auftrag der Inupiat. Man darf sie getrost Eskimo nennen, sie tun das manchmal selbst. Warum sich die Inupiat, ein kleines, aber feines Forschungsinstitut für Wildtiere, leisten, diese Geschichte hören wir später. Zuerst besuchen wir Ann Jensen in ihrem Labor. Die Archäologin ergründet die Geschichte der Inupiat, die so vieles erklärt, was heute passiert. Als ich sie an einem Sonntag im Mai besuche, tobt ein Schneesturm über der Tundra. Ann Jensen ist über ein Binokular gebeugt, untersucht winzige Fischknöchelchen. Die Inupiat seien wahrscheinlich vor etwa 1000 Jahren von Sibirien über die schmale Beringstraße nach Nordalaska eingewandert.
They don't seem to have really been whaling, but obviously they could catch walrus since they had plenty of ivory.
Damals jagten sie noch keine Wale, eher Walrosse, Karibus, Enten und sie fischten.
Land und Meer um Barrow erscheinen unwirtlich, nicht nur im Schneesturm. Der Ozean, 8 Monate von Eis bedeckt. Und das Land, topfeben, vereist und verschneit im Winter. Im Sommer eine sumpfige Landschaft, kein Baum, kein Busch, nur Flechten und Moose. Aber für die ortskundigen Inupiat bot die Gegend viel.
You know, they were fairly well supplied with walrus, and you can certainly eat a walrus.
Wir haben in alten Siedlungen viele Walrosszähne gefunden, die offensichtlich weggeworfen wurden, obwohl die Zähne für Schmuck und Werkzeuge benutzt wurden. Die Inupiat hatten also wohl genügend Walrosszähne und Wild.
Doch dann stießen die Inupiat auf die ultimative Beute. Grönlandwale bis zu 80 Tonnen Fleisch am Stück. Dafür stellten sie ihre Lebensweise um und wurden im Winter sesshaft.
Once you've caught a whale, you have literally tons of meat. So once you have the whale, then you don't really want to be hauling that meat all over. It makes much more sense to spend your winters there.
In Nachbarschaft zum großen Walhappen errichteten die Inupiat Iglus aus Walknochen und Erdziegeln. Eine Lampe, betrieben mit Walfett, spendete Licht und Wärme in der monatelangen Polarnacht, in der Temperaturen von minus 40 Grad keine Seltenheit sind. Ann Jensen gräbt Reste der alten Walfängersiedlung Nuvuk aus. Sie liegt auf einer schmalen Landzunge, die äußerste Nordspitze Alaskas, 10 Kilometer nördlich von Barrow. Ein guter Platz für den Walfang, aber den Gewalten des Ozeans ausgesetzt. Jensen fand Spuren eines Sturms, der Erdiglus wegfegte und ganze Familien auslöschte. Vor 50 Jahren zogen die letzten Bewohner Nuvuks nach Barrow. Vorzu holen sich die Wellenreste von Iglus und Gräbern aus jener Zeit, als die Inupiat vielleicht den ersten Grönlandwal erlegten.
Irgendwie hackten diese Gruppen die soziale Ordnung aus, die nötig ist für den Walfang. Eine Robbe oder selbst ein Walross kann ein kräftiger Kerl allein jagen, aber ein Grönlandwal unmöglich.
You can't do that with a whale. You have to have a crew.
The bowheads have been sighted north of Barrow.
Joe Levitt, Walfänger. Ein Mann mit Pranken, die zugreifen können. Jetzt, Mitte Mai, würden sie gerne einen Wal schlachten.
Bowhead whales usually come around Barrow first on about the 10th of April.
Wir haben die Wale nördlich von Barrow gesichtet. Von Mitte April bis Juni ziehen sie auf ihrer Wanderung vom Winterquartier weiter südlich hier vorbei. Zuerst kommen die jungen, zarten Wale. Auf sie haben wir es abgesehen. Eine Crew kann ein totes Exemplar in 8 Stunden zerlegen. Bei einem großen Wal dauert es 2 Tage.
Im Kern läuft der Walfang der Inupiat ab wie vor Jahrhunderten. Im Frühling ist das Meer vor Barrow zugefroren. Die Jäger überqueren es, bis sie an eine Stelle gelangen, wo Wind und Strömungen eine Öffnung ins Eis brechen.
So this one is just a polynya, but that's where we're thinking it's going to open.
An solchen Stellen holen die Wale Luft auf ihrem Weg zu den Sommergewässern vor Nordkanada. Hier warten die Inupiat auf sie, meist tagelang.
When we set up whaling camp, when there's all open water,
wir platzieren das Boot am Eisrand in der Schwimmrichtung des Wales. Wenn er auftaucht, können wir es direkt hineinschieben. Andernfalls müssten wir das Boot im Wasser drehen.
Ist der Wal da, geht alles ganz schnell.
Dann werfen wir das Boot auf seinen Rücken. Der Mann im Bug wirft die Harpune und wir ziehen das Boot sofort an einem Tau aufs Eis zurück. Sonst wird der Harpunenwerfer von der Flosse des Wals getroffen.
And when the whale is diving in front of you, he's actually showing you all his vitals right there, his neck, his backbone. And then that way you can throw the harpoon forward.
Oftmals tötet die Sprengladung der Harpune den Wal sofort. Andernfalls wird er mit einer zweiten Harpune beschossen. Taucht er trotzdem verwundet ab, behindern ihn große Luftsäcke, die an der Harpune hängen.
Once the whale is struck, it takes a lot of cooperation to make sure it don't get away from us.
Die benachbarten Crews eilen hinzu und zusammen bringen wir den Wal auf. Wir wollen ihn auf keinen Fall verlieren.
Bis zu 100 Mann zehren den toten Wal aufs Eis, wo sie ihn zerlegen. In langen Streifen schneiden sie den Maktak weg, die Walhaut mit der dicken Fettschicht darunter, eine Delikatesse. Dann folgt das Fleisch, die inneren Organe. Das Eis um den Kadaver färbt sich rot, das nahe Wasser ebenso.
And then it's our turn, the women's turn to be busy.
Martha Stackhouse, Lehrerin.
Dann sind wir Frauen dran.
We cut them up. It takes hours to cut into bite-sized pieces, and then the next day it takes.
In stundenlanger Arbeit zerkleinern wir das Fleisch. Den ganzen nächsten Tag über kochen wir es und servieren es abends der Gemeinschaft. In einer halben Stunde ist alles weg.
Dieses Mahl hat enorme Bedeutung. Es ist der Kitt der Gemeinschaft, der Kern einer Tradition, über Jahrhunderte entstanden um den Grönlandwal, dessen Öl Licht und Wärme spendete und dessen Fett die Inupiat nährte. Dafür passten sie ihre Gebräuche an, entwickelten Harpunen mit beweglichen Spitzen, studierten das Verhalten der Wale bis ins Detail. Wie wichtig allein das energiereiche Fett ist fürs Überleben im Eis, hat der Arktisreisende Wilhelm Ur Stefansson erfahren, erzählt die Archäologin Ann Jensen.
When he was on a trip, and they could only catch caribou, you know, and they were skinny caribou, because it was just that time of year.
Auf einer Inlandreise konnte er nur Karibus jagen. Es war eine Jahreszeit, in der die Karibus sehr mager sind. Stefansson beschreibt, wie sie das Fleisch in sich hineinstopften, bis die Bäuche durch die dicken Parkas zu sehen waren. Trotzdem waren sie ständig hungrig. Es fehlte ihnen das Fett, um warm zu bleiben.
Über Jahrhunderte ernährten die Grönlandwale die Inupiat. Dann kamen die industriellen Walfangschiffe aus dem Süden.
Taking the whales out of the equation, which they largely did, really compared to what before and after.
In der Kürze gab es kaum mehr Wale. Die Inupiat verloren ihre Nahrung und den Kern ihrer Kultur.
Focus of the culture, and so when that becomes damaged, the culture has to adjust. It was a big deal.
Es begann eine Zeit des dramatischen Wandels, die bis heute andauert. Die Walfänger brachten Krankheiten, Alkohol, Holzhäuser auch, Trockenfrüchte und das Geld. Die Inupiat versuchten es mit Fuchsjagd, verkauften die Felle, verdingten sich als Hilfsarbeiter beim Militär, das im Zweiten Weltkrieg nach Nordalaska kam. Trotzdem blieben die Menschen nach westlichen Maßstäben arm. Großfamilien lebten in einem Raum. Bis in die 1970er gab es kein fließend Wasser, keine Kanalisation, erzählt Martha Stackhouse.
We grew up, well, we didn't know we were poor. We always had enough food and we always were warm.
Als ich aufwuchs, war uns nicht bewusst, dass wir arm waren. Wir hatten zu essen und konnten heizen.
Dafür sorgte die Jagd auf Karibus, Robben, Walrosse, vielleicht einmal einen seltenen Wal. Der alte Way of Life.
Uns war nicht klar, dass wir Geld brauchten, um eine Kanalisation zu bauen oder ein Stromnetz.
Lights went off constantly, sometimes for days, when I was growing up.
Trotzdem wuchsen die zwei Welten in Barrow schon früh irgendwie zusammen. 1886 kam der Walfänger Charles Brower nach Utqiagvik, wie Barrow damals hieß. Der Yankee baute eine Walfangstation und einen Laden auf und wurde schnell zum wichtigsten Mann im Ort. Brower interessierte sich für die Einheimischen, ihre Gebräuche und ihr Können. Viele traditionelle Walfangtechniken übernahm er. Sein Laden voller Importwaren war ein wichtiger Außenposten der Geldwirtschaft, die immer mehr Einzug hielt. Charles Brower heiratete zweimal eine Inupiaq-Frau und wurde Vater von 14 Kindern. Seine Nachfahren nehmen in der Gemeinschaft Barrows noch immer wichtige Positionen ein. Martha Stackhouse sagt, dass die Inupiat Tradition und Moderne Jagd und Geld pragmatisch verbinden. Erscheint ihnen etwas praktisch, wird es adoptiert. Als in den 1960ern das Schneemobil aufkam, verschwanden die Hundegespanne rasch.
Dogs, they don't break down. They may be slower, but they don't break down.
Ein Hundegespann hat zwar keine Panne mitten auf dem Eis wie ein Schneemobil, aber es ist aufwendig und teuer, die Hunde zu halten.
Natürlich gibt es bei diesem Integrationsprozess harte Brüche, sagt der Politologe Gerald McBeath von der University of Alaska.
High rates of spousal abuse, of suicide, of alcoholism, these high rates, they're part of the legacy of a culture under attack.
Gewalt in der Familie, hohe Suizidraten, Alkoholmissbrauch, das sei ein Zeichen einer Kultur unter Druck. Lange war es den Schülern in Barrow verboten, Inupiaq zu sprechen, und die älteren Kinder mussten nach der Primarschule ins Internat, hunderte Kilometer entfernt. Nichtsdestotrotz haben sich die Inupiaq zusammen mit anderen Stämmen Alaskas über die Jahre Gehör verschafft. Entscheidend zum Ausdruck kam das Ende der 1960er, als im Gebiet der Inupiat Erdöl entdeckt wurde.
Der Innenminister der Vereinigten Staaten verfügte, das Öl dürfe nur ausgebeutet werden, wenn die Landfrage geklärt wird. Bis dahin hatten wir, die ursprünglichen Bewohner Alaskas, keine Gebiete zugesprochen bekommen. Nach hitziger Debatte beschloss das US-Parlament 1971 das Gesetz. Man nahm uns 90% Alaskas weg, ließ uns 10% und dazu fast eine Milliarde Dollar.
Mit diesem Geld, erzählt Richard Glenn aus Barrow, wurden 12 Native Corporations gegründet, 12 Unternehmen in den 12 Stammesregionen Alaskas. Ihre Aktionäre waren die indigene Bevölkerung. In der Region der Inupiat war dies die Arctic Slope Regional Corporation. Richard Glenn ist ihr Vizepräsident. Durch die Native Corporation sollte die indigene Bevölkerung ihr Schicksal in die eigenen Hände nehmen. Dieser Schachzug band sie unwiderruflich ein in die kapitalistische Wirtschaft.
This mix of culture and capitalism is braided like a rope into the corporations.
Zur gleichen Zeit gründeten die Inupiat einen eigenen Verwaltungsbezirk. Ein Schritt, der von den Ölkonzernen bekämpft wurde und der sich als schicksalhaft erweisen sollte.
Der Bezirk half uns, mitzureden bei der Planung des Ölfelds in Prudhoe Bay, und wir konnten die Anlagen der Ölindustrie besteuern.
Diese Einnahmen machten den Verwaltungsbezirk der Inupiat relativ wohlhabend. Hunderte Millionen Dollar flossen in die Aufwertung von Barrow und den anderen Dörfern. Barrow mit seinen 4.500 Seelen baute ein Gymnasium, das als eines der schönsten der USA gilt. Der Verwaltungsapparat des Bezirks ist beträchtlich. Auf den Straßen sind schier unzählige Dienstwagen unterwegs, obwohl man gar nicht weit kommt in Barrow. Alle Pisten enden nach einigen Kilometern in der Tundra. Von außen erreichbar ist der Außenposten Alaskas nur mit dem Flugzeug. Bald schon halfen die Ölmillionen, einen Angriff aufs Allerheiligste der Inupiat abzuwenden. 1977 verbot die Internationale Walfangkommission IWC die traditionelle Jagd auf die Grönlandwale, weil der Bestand gefährdet sei. Die Inupiat aber schlossen aus ihren Beobachtungen, dass die Wale sich vom industriellen Walfang wieder erholt hatten. Doch sie wussten, dass sie allein die IWC nicht umstimmen konnten. Sie brauchten die Hilfe der Wissenschaft. Der Bezirk eröffnete ein Forschungsinstitut für Wildtiere und heuerte den Walbiologen Craig George an.
They were pointed out large number of whales could migrate under the sea ice undetected.
Die Inupiat wussten, dass die Wale nicht nur entlang der offenen Stellen im Meereis wandern. Sie schwimmen auch unter dem Eis und nutzen unsichtbare Risse zum Atmen. Sie können sogar das Packeis durchbrechen. Die Forscher glaubten davon kein Wort. Sie zählten die Wale nur im offenen Wasser und unterschätzten darum ihre Zahl. Erst als wir die Walgesänge unter Wasser aufnahmen, konnten wir alle zählen und zeigen, dass es wieder Tausende gab. Darauf lenkte die IWC ein.
Wenn man am Eisrand stehe, so erscheine das Meer ruhig, sagt Craig George. Aber sobald man das Mikrofon in die Fluten tauche, wähne man sich im Dschungel. Barrow profitierte massiv vom Erdöl. Für andere Dörfer ist die Bilanz gemischter. Für Nuiksi zum Beispiel. Während Barrow 300 Kilometer weit weg liegt vom riesigen Ölfeld Prudhoe Bay, liegt Nuiksit am Rand und spürt die Auswirkungen. Zahlreiche Straßen zerschneiden die Karibu-Jagdgebiete, Dämme lassen die Tundra überfluten. Das Dorf Kaktovik ist von einer weiteren Auswirkung der Ölwirtschaft betroffen, erzählt Robert Thompson, als ich ihn aus Barrow anrufe.
We're getting weak erosion here. A family's got a parcel of land down the coast. It's 400 feet have been lost because of erosion.
Das Meer habe Teile des Ufers weggespült, auf dem Kaktovik steht. Und das werde weitergehen. Schuld an der zunehmenden Erosion sei der Klimawandel, sagt Thompson. Wegen ihm habe es weniger Eis auf dem Meer, das früher die Wellen und Stürme dämpfte. Seine Folgerung ist klar. Die Ölförderung in Alaska, die letztlich den Klimawandel antreibe, müsse gestoppt werden, auch wenn das Ölgeld den Lebensstandard verbessert habe.
We have had some improvements in quality of life because of oil. But that doesn't mean that we have to sell our body and soul.
In einigen Dörfern weiter im Süden nagt das Meer so stark an der Küste, dass bereits Häuser in die Fluten gestürzt sind. Die Bewohner wollen ihre Ortschaften verlegen, doch dies würde hunderte Millionen Dollar kosten und der Bundesstaat Alaska bezahlt nicht. Geld vom Ölgeschäft bekommen die betroffenen Gemeinden auch kaum ab, weil sie außerhalb des ölreichen Bezirks von Barrow liegen. Aber nun hat das Öldilemma die Inupiat von Barrow ebenfalls erreicht. Die Reserven in Prudder Bay gehen zur Neige. Soll weiter Geld fließen, müssen neue Vorkommen angezapft werden. Und diese liegen im Meer vor Barrow, da, wo die Grönlandwale durchziehen.
Which one is this?
Walfänger Joe Levitt ist dagegen, dass dieses Öl angerührt wird. Zu gefährlich sei das, sagt er, als wir auf dem Meereis unterwegs sind.
Der Ozean kann das Eis zu hohen Kämmen zusammenschieben. So kräftig ist er. Die Ölkonzerne behaupten, sie hätten die Technologie, um die Bohrtürme davor zu schützen. Wir glauben das nicht. Sie haben uns auch nie bewiesen, dass sie eine Ölpest im Eis beseitigen können.
Hayo Eiken von der University of Alaska ist Meereisexperte und hat sich mit dem Risiko von Ölbohrungen beschäftigt. Er versteht diese Befürchtungen.
Im Falle eines Ölunfalls, Öl in eisbedeckten oder auch nur teilweise eisbedeckten Gewässern zu beseitigen, das ist extrem schwierig. Und es gibt etliche Leute, die sagen, das ist grundsätzlich unmöglich. Das heißt also, hier in Alaska ist es so, dass generell die ganze Bohrsaison darauf ausgerichtet ist, dass also alle Vorgänge so abgeschlossen sein müssen, dass also keinerlei Eis gegenwärtig ist.
Die Konzerne dürfen also nur im Sommer bohren, bei eisarmen Verhältnissen. Vor Barrow können Strömungen aber jederzeit Eis herantreiben. So geschehen letztes Jahr, als der Ölkonzern Shell die erste Probebohrung durchgeführt hat. Dabei lief vieles schief. Das hat die Befürchtungen im Ort noch verstärkt. Viele Bewohner seien gegen die Bohrungen, sagen Connie Fischel und Martha Stackhouse, die in einem Kindergarten arbeiten.
Wir sind abhängig vom Meer. Dort jagen wir Wale, Robben, Walrosse. Der Ozean ist unser Garten. Wir haben keinen anderen, wenn es eine Ölpest geben sollte.
Wenn Sie im Laden waren, haben Sie gesehen, wie viel die Milch kostet. Viermal mehr als im Rest des Landes. Alles kommt per Flugfracht, alles ist teuer. Ohne Jagd könnten wir uns das Leben hier nicht leisten.
Der Walfang ist nicht nur eine Frage von Kultur und Identität, er ist auch wirtschaftlich wichtig. Die Inupiat leben noch immer in zwei Welten. Jeder Walfänger arbeitet außerhalb der Saison im Büro oder in der Werkstatt, falls er einen Job hat. Die Arbeitslosigkeit im ländlichen Alaska ist hoch. In Barrow beschäftigt die Bezirksverwaltung die Hälfte der Bewohner. Möglich machen es die Steuermillionen aus dem Ölgeschäft, die die Gemeinschaft wohlhabend gemacht haben. Das Leben für den Einzelnen ist in der rauen, abgelegenen Arktis trotzdem enorm teuer. In der Person von Richard Glenn spiegelt sich diese Realität besonders deutlich. Öl und Jagd, Tradition und Entwicklung, Geld und Armut. Wie viele hier hat Glenn zwei Ursprünge. Seine Mutter ist Inupiat, sein Vater ist aus Nebraska. Glenn ist Walfänger und er ist einer der höchsten Manager bei ASRC. ASRC entstand, wie erwähnt, 1971 nach dem Ölfund auf dem Gebiet der Inupiat. Der Staat nahm dem Stamm Großteile seines Gebietes weg, gab ihm aber Geld, um ASRC zu gründen. Heute ist die Firma der größte Konzern Alaskas, reich geworden vor allem im Ölgeschäft mit Pipelinebau und Raffinerien, eine Multimilliardenfirma mit Sitz im 4500 Seelenort Barrow.
We have operations across the world. The pipeline building company is huge, has thousands of employees.
Von seinem Schreibtisch sieht Richard Glenn aufs Meer. Hinter ihm hängt ein Foto, das einen Jäger auf dem Eis zeigt. Überall stehen Skulpturen aus Walross-Elfenbein. ASRC ist in den Händen der Inupiat. ASRC bringt viel Geld nach Barrow. Und der ASRC-Manager Richard Glenn ist für die Ölsuche im Ozean, im Garten der Inupiat.
The Lord is in charge of where the oil is. The large discoveries are no longer on land.
Gott hat entschieden, wo das Öl liegt. Die Vorkommen in Prudhoe Bay gehen zur Neige. Die Ölpipeline läuft trocken. Aber sie ist die Nabelschnur, die unseren Lebensstil am Leben erhält. Diese Mischung aus Tradition und Moderne. Ist die Pipeline leer, gehen hier die Lichter aus.
Our experiment is over.
Wir sind angewiesen auf eine saubere Umwelt, für unsere Nahrung und um unsere Tradition aufrechtzuerhalten. Aber wir brauchen das Geld aus dem Öl für unsere Schulen, den Flughafen, für unsere Entwicklung. Die Menschen in den Führungspositionen unserer Gemeinschaft spüren diesen Konflikt am stärksten.
Richard Glenn sagt, dass die Führer der Gemeinschaft hart verhandeln würden mit den Ölkonzernen, den Behörden Alaskas und in Washington, um die Ölbohrungen im Meer so sicher wie möglich zu machen. Eine andere Lösung sieht er nicht.
And after a while you're not guilty about it, it's just a fact.
Draußen auf dem gefrorenen Ozean gehen die Arbeiten für den Walfang weiter. Joe Levitt schlägt mit dem Pickel einen Weg für die Schneemobile. Er und seine Crew beobachten besorgt das Eis. Es ist dauernd in Bewegung.
I think we can drive down real quick and take a look at that crack.
Okay. Yep.
The ice hit from that side of barrel.
Okay.
From that Nunavak. And they're saying barrel is opening up now.
Oh,
right
okay.
Up there.
Oh, okay.
Eben hat sich ein Spalt gebildet, mehrere Kilometer lang. Passen die Walfänger nicht auf, können sie auf einer losgebrochenen Scholle aufs Meer hinausgetrieben werden.
So we'll just walk down from right here, just to be on the safe side. And we can't stay too long. Once that ice starts going, it'll just start piling right up.
Rückzug. Später erklärt Joe Levitt die Lage.
This year our ice is all different. We have no multi-year ice out there. It's just been formed this winter.
Alles ist ungewöhnlich dieses Jahr. Die Winde wehen anders und es hat kaum noch altes Eis auf dem Meer. Altes Eis, das den letzten Sommer überlebt hat. Es gibt nur noch junges Eis, entstanden im letzten Winter. Dieses junge Eis ist dünner und weniger stabil als das mehrjährige. Gefährlicher für die Walfänger, unberechenbarer. Mitschuldig an den Kapriolen ist der Klimawandel. Jetzt gerade treiben untypische Westwinde das Eis zusammen. Normalerweise reißen in dieser Zeit Ostwinde offene Stellen ins Meer, wo die Jäger den Walen auflauern können.
Wir haben diese Saison noch keinen einzigen Wal gefangen. Es ist aber nicht das erste Mal. Mein Vater hat berichtet, dass sie 1963 nur einen einzigen Wal gefangen haben.
Our whaling is always up to the weather. We can't change the weather, we have to go by the weather.
Wir können es nicht ändern. Wir müssen das Wetter so nehmen, wie es ist.
Wenn etwas konstant ist in der Erfahrung der Inupiat, dann der konstante Wandel. Sei es das Wetter oder das Eis, die Invasion des industriellen Walfangs, das Erdöl, der Klimawandel.
We have to keep changing. We can't live from the past. We got to keep changing. That's why we're changing every time.
Die Inupiat haben sich immer angepasst, sagt Joe Levitt.
We'll still make it work somehow. I hope we can adapt to it.
Irgendwie wird es auch dieses Mal klappen. Hoffentlich.
Die Inupiat, das Öl und die Wale. Ein arktisches Dilemma. Sie hörten eine Sendung von Thomas Häusler.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.